Berufspolitiker und Rechtsanwälte. Ja, wenn man solche Leute in der Politik, in diese Verantwortung, diese Fragen in dieser Verantwortung beantworten lässt, dann braucht man sich nicht wundern. Die chinesische Regierung hat entschieden, sie möchte Weltmarktführer in der Autoindustrie werden. Das kann ich den Chinesen nicht vorwerfen. Das ist einfach so, das ist richtig. Also wir müssen uns vielmehr fragen, warum haben wir diesen Anspruch aufgegeben? Natürlich war die deutsche Autoindustrie in den letzten 30, 40, 50 Jahren immer wieder unter weltweiten Wettbewerbsdruck. Da gab es unterschiedliche Wettbewerber und jetzt ist der Hauptwettbewerber eben China. Man muss aber, um den Wohlstand hier zu halten, sich darüber klar machen, dass es ein Wettbewerb ist und den muss man auch gut abschneiden. Ja, da muss man auch gut abschneiden. Man sollte versuchen zu gewinnen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wirtschaft auf 1. Damit führen wir nach einer längeren Pause ein Erfolgsformat unseres Senders wieder fort. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber ebenso wie wir. Die erste Ausgabe der neuen Staffel beschäftigt sich mit einem Thema, das für viele jetzt überraschend kommt. Andere wie wir haben es seit Jahren prophezeit. Die Krise der deutschen Automobilindustrie. Zu diesem Thema haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, den sehen wir uns jetzt an.
Panik in der Autobranche. Der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA, hieß es plötzlich Mitte Mai in der Tagesschau, rechne mit einem Abbau von 225.000 Arbeitsplätzen bis zum Jahr 2035. Für Millionen Deutsche kam diese Nachricht völlig unerwartet. In Wahrheit aber trifft nun genau das ein, wovor Fachleute bereits vor vielen Jahren gewarnt hatten. Das belegen die Gründe, die der Fachverband für das wirtschaftliche Desaster angibt, die zudem schonungslos offenlegen, dass das Problemkind der deutschen Autoindustrie einzig und allein das Elektroauto darstellt. Denn neben der landesüblichen Bürokratie kämpfen die deutschen Fahrzeughersteller mit Produktionsumstellungen, Fachkräftemangel, hohen Investitions- und Standortkosten, dem internationalen Konkurrenzdruck und einer geringen Nachfrage. Probleme, die es mit dem Verbrenner nie gegeben hatte. Wobei wir bei der eigentlichen Ursache wären, die der VDA allerdings nicht beim Namen nennt. Der Klimaagenda. Denn aus eigenem Antrieb hätten Mercedes, Volkswagen, Porsche, Audi und BMW niemals ihre gesamte Produktion auf E-Fahrzeuge umgestellt. Erst großmundige Versprechen sowie Drohungen von Seiten der Politik hatten sie dazu veranlasst, alles auf eine Karte zu setzen. Nun stehen sie vor einem Scherbenhaufen, denn deutsche E-Autos entwickeln sich zu Ladenhütern. Zum einen sind sie trotz hoher staatlicher Förderung gegenüber Verbrennerfahrzeugen bzw. chinesischen Modellen schlichtweg zu teuer. Nicht nur in der Anschaffung. So machen die exorbitanten deutschen Strompreise, Reparaturkosten, Versicherungsprämien die Stromer aus finanzieller Sicht absolut unattraktiv. Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen. Darüber hinaus haben mangelhafte Reichweiten, spektakuläre Unfälle, lange Ladezeiten und ein lückenhaftes Ladenetz den Erfolg der Elektrofahrzeuge bisher verhindert. Und natürlich hat auch ihr wokes Image zum Misserfolg beigetragen. Wie zuletzt Ferrari, das aus den Reinfällen der Konkurrenz nichts gelernt zu haben scheint. Erwähnt sei hier nur das Werbedesaster von Jaguar, das die Verkäufe komplett einbrechen ließ. So gelten E-Autos nach wie vor als Spielzeug von Gutmenschen oder Technikfreaks. Wie soll man aber nun auf die größte Krise reagieren, in der die deutsche Autoindustrie jemals gesteckt hat? Folgende Vorschläge stehen derzeit im Raum. Nummer 1. Panzer statt Autos. Volkswagen und Co. könnten, so heißt es, in Zusammenarbeit mit Rheinmetall oder israelischen Waffenschmieden, statt Autos doch einfach Panzer, Drohnen oder andere Rüstungsgüter produzieren. Vorschlag Nummer 2. Chinesische Fahrzeugproduzenten könnten deutsche Fabriken übernehmen oder langfristige strategische Partnerschaften mit deutschen Unternehmen eingehen. Die Zusammenarbeit beider hat sich bisher schließlich bestens bewährt. Nummer 3 schließlich sähe die sofortige Rückkehr zum Verbrenner vor. All diese Vorschläge beinhalten Chancen und Risiken. Vor allem stehen sie aber auch dafür, welchen Weg Deutschland in Zukunft beschreiten wird. Wird es der der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des Fortschritts oder etwa ein kriegerischer sein?
Klimaagenda und Great Reset. Deutsche Automobilindustrie endgültig vor dem Aus? Das Thema ist ernst, umso mehr freue ich mich, als Gast einen der kompetentesten Kenner der Branche gewonnen zu haben. Dr. Dirk Spaniel, studierter Maschinenbauer und Chemiker, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestags, jetzt und Spezialist für Antriebstechnologie und Verkehrskonzepte. Jetzt nicht mehr für die AfD aktiv, sondern im Landesvorsitz der Werteunion in Baden-Württemberg. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Spaniel. Freut mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen können.
Ja, freut mich auch, Herr Richter.
Bleiben wir gleich bei dem Einspieler, den wir gesehen haben, an eine anschließende Frage. Welchen Weg wird denn Deutschland einschlagen? Wie wird es weitergehen? Zurück zum Verbrenner? Wird man auf Rüstung umsatteln oder Kooperationen mit den Chinesen beginnen?
Ja, also erstmal muss man ganz nüchtern feststellen, es ist ja keine Insolvenzkrise der deutschen Autoindustrie. Es ist eine Wettbewerbsfähigkeitskrise. Und gibt auch, weil wir hier immer vom Ende des Verbrennungsmotors reden, es gibt ja weltweit gar kein Ende dieses Verbrennungsmotors. Es ist so, dass der europäische Markt das beschlossen hat, übrigens auch viel früher als angekündigt, und zwar nicht über das Aus des Verbrennungsmotors, sondern über die CO2-Gesetzgebung, die die Autos unbezahlbar teuer macht. Und das führt 2030 dazu, dass praktisch kein Verbrennungsmotor mehr wirtschaftlich in Europa zu verkaufen sein wird. Und das betrifft die Autohersteller, und jetzt bin ich ganz knallhart und sage, so irgendwas zwischen 30% und 40% ihres Gesamtabsatzes. Das heißt, ein Autohersteller, der sich hinstellt und sagt, er wird zukünftig keine verbrennungsmotorischen Autos mehr bauen, der schreibt 60% seines Marktes ab. Weil die Welt nämlich tatsächlich keine Regulierung hat, dass verbrennungsmotorische Fahrzeuge nicht mehr verkauft werden dürfen. Auch nicht China. Und wenn ein Autohersteller für sich entscheidet, er verzichtet auf dem restlichen Weltmarkt, immerhin, wie gesagt, konkret 60% bis 70% für die deutschen Autohersteller, der muss intern die Entscheidung getroffen haben, dass Elektroautos überleben. Und da sage ich ganz nüchtern, das ist offensichtlich eine Fehlentscheidung.
Das heißt, die Welt ist eine Fehlentscheidung. Der Rest der Welt wird auch in 100 Jahren vielleicht noch mit Verbrennungsmotoren fahren. Und wie es in Deutschland dann aussieht, kann man praktisch da kaum prognostizieren. Wir haben ja bereits vor 2 Jahren miteinander geplaudert und eine Sendung zum Thema Elektromobilität gemacht. Und Sie haben diese ganzen Entwicklungen damals schon vorausgesagt. Alles ist so eingetreten, wie von Ihnen prognostiziert, und die Branche ist mehr oder weniger an die Wand gefahren. Sie haben damals gesagt, 2017 hat Deutschland 6 Millionen Autos produziert. 2023 waren es 3 Millionen, also die Hälfte. Wie schaut es denn heute aus?
Ja, also die Autoproduktion ist natürlich wieder ein bisschen hochgegangen. Das waren ja gerade auch nach Corona-Zahlen. Es ist aber so, dass man ganz nüchtern sehen muss, dass die, ich habe mich auch in einem Punkt getäuscht, gebe ich zu. Ich hätte nicht erwartet, dass die Regierung in Deutschland die Gefahren, die diese Fortsetzung dieser Politik hat, für die deutsche Autoindustrie auch bis 2026, wir sind ja immerhin jetzt schon einige Jahre weiter, nicht erkennt. Dass man also diese Arbeitsplatzsituation nicht erkennt, die Verlagerung nicht erkennt, dass man auch die Folgen für die deutsche Wirtschaft nicht erkennt und auch die Folgen für die Politik nicht erkennt. Ich meine, es nicht umsonst steht die Regierung groß in der Kritik in Deutschland. Und ich hätte auch erwartet, dass die Politik das Potenzial der synthetischen Kraftstoffe erkennt. Und da muss ich sagen, das ist hat sehr viel damit zu tun, dass natürlich auch relevante Köpfe in der Bundesregierung dieses Thema, gerade speziell der synthetischen Kraftstoffe, das ja die Zukunft des Verbrennungsmotors garantiert hätte, offensichtlich nicht mehr vertreten. Und da muss ich sagen, ein relevanter Kopf, ich sage jetzt mal Namen, war beispielsweise Andreas Scheuer, der hat es am Ende verstanden. Ein relevanter Kopf war auch Volker Wissing, der hat es auch verstanden und nochmal in Europa die Diskussion aufgerufen. Und jetzt haben wir einen Herrn Schnieder. Ohne Frage hat er langjährige Erfahrung in der Verkehrspolitik, will ich gar nicht irgendwie sagen. Ja, aber er hat die Debatte über die synthetischen Kraftstoffe gar nicht mitgekriegt in der letzten Legislatur, weil er eben nur stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss war. Wenn man so jemanden dann zum Verkehrsminister macht, kommt das raus, was rauskommt. Und zentrale Frage, die man sich in Deutschland mal stellt, warum treffen für die Zukunft Deutschlands eigentlich Berufspolitiker und Rechtsanwälte. Ja, wenn man solche Leute in der Politik in diese Verantwortung, diese Fragen in dieser Verantwortung beantworten lässt, dann braucht man sich nicht wundern. Das gilt aber auch für die Regierung und die Opposition.
Also auch bei den Leuten ist das Interesse an der Wirtschaft oder an diesen Zuständen ja relativ gering. Es ist jetzt wie eine Schockmeldung gewesen, dass die Chefin der VDA, des VDA, des Verbands der deutschen Automobilindustrie, davor gewarnt hat, dass bis 2035 die Branche bis zu 225.000 Stellen verliert wird und dass es auch die weitere Zukunft Deutschlands entscheiden wird. Und sie sieht den Wohlstand und die politische und gesellschaftliche Stabilität gefährdet. Und diese Meldung hat natürlich schon Schockwellen ausgelöst. Ja, wo wird das hingehen?
Ja, das kann man schwer absehen. Es ist immer die Frage, wann setzt ein verändertes Denken ein? Ich komme jetzt aber mal mit einem ganz entscheidenden Punkt, was jetzt gerade passiert ist, an. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, eine Wettbewerbskrise. Und in einer Wettbewerbskrise muss man sich halt fragen, will ich diesen Wettbewerb annehmen oder will ich ihn nicht annehmen? Natürlich war die deutsche Autoindustrie in den letzten 30, 40, 50 Jahren immer wieder unter weltweitem Wettbewerbsdruck. Da gab es unterschiedliche Wettbewerber und jetzt ist der Hauptwettbewerber eben China. Und ich halte es für ganz relevant, dass man einfach sich klar macht, dass man sich in einem Wettbewerb befindet in Deutschland und dass man diesen Kampf, der im Endeffekt entscheidenden wird über die Zukunft, den Wohlstand der deutschen Industriegesellschaft, dass man diesen Kampf aufnehmen muss und dass man diesen Kampf nicht aufgeben darf. Und da komme ich jetzt mal zum klaren Punkt, was mich auch, ich habe vorgestern ein sehr prägnantes Erlebnis gehabt. Am Wochenende bin ich hier im Stadtpark in Stuttgart die Treppen hochgegangen und da habe ich hinter mir gehört, wie drei Kinder die Treppe ebenfalls hochging und der Erste sagt, komm, wir machen ein Rennen, wer erst da oben ist, hat gewonnen. Und die anderen, dann höre ich, wie alle drei anfangen zu laufen. Alle drei laufen diese relativ lange Freitreppe hoch. Und dann merken zwei von den dreien, dass der eine vorne liegt und dann höre ich von hinten, ich habe dieses Rennen gar nicht mitgemacht. Das war gar nicht, ich laufe hier gar nicht mit. Und dann sagt der Dritte, ich habe auch nicht mitgemacht. Der Erste zieht durch, aber Nummer 2 und 3 haben in dem Moment, wo sie gemerkt haben, dass sie nicht gewinnen können, erklärt, dass es gar kein Rennen gibt. Und das erinnert mich so ein bisschen an die deutsche Gesellschaft, an die europäische Gesellschaft. Österreich betrifft das ja genauso. Man akzeptiert einfach nicht ein Rennen und einen Wettbewerb, in dem man vielleicht im Moment Zweiter ist. Und man muss aber, um den Wohlstand hier zu halten, sich darüber klar machen, dass es ein Wettbewerb ist und den muss man auch gut abschneiden. Ja, da muss man auch gut abschneiden. Man sollte versuchen zu gewinnen und nicht einfach das Rennen umdefinieren.
Ja, aber wenn die nächste Generation schon so sozialisiert wird, wir wissen das ja aus allem vom Kindergarten an, also man schubst sich nicht, man spricht alles aus, man macht keine Wettbewerb, ist feindlich. Also das wird ja schon so negiert, mehr oder weniger. Bis man das aus der Welt wegkriegt, wird es eine Weile dauern.
Das kann schon sein. Ich habe da, sag ich mal so, ich habe da aber im Endeffekt keine Bange vor. Die Realität wird in den allermeisten Fällen dafür sorgen, dass diese Traumwelt, die momentan existiert, in der man glaubt, dass man ohne Wettbewerb und mit Lieferkettengesetzen, die auf der ganzen Welt Wohlstandsstandards garantieren sollen, dass man mit dieser Gesetzgebung weltweit Erfolg hat, das wird nicht passieren. Wir sehen ja gerade momentan in den letzten Jahren den Rollback, dass im Grunde genommen die ganze Welt zeigt, dass sie diese Woken-Strategien der Europäer und auch der ehemaligen amerikanischen Regierung nicht mitmachen, dass wir eben gerade wieder zulaufen auf eine Welt voller Wettbewerb.
Sie haben jetzt das China zum ersten Mal als schärfsten Wettbewerber in den Mund genommen und da nehmen wir den chinesischen E-Automarkt. Konkret, da ist im ersten Quartal 2026 hat der gemeinsame Marktanteil aller deutschen Hersteller am Elektroautomarkt, am chinesischen, der ist von 7,1% im Vorjahr, im Vergleichszeitraum, auf 1,6% gefallen. Also ein unglaublich brutaler Absturz. Und hinter diesen Zahlen steckt ja einiges. Wie hat es soweit, die chinesischen Förderungen sind ausgelaufen, glaube ich, oder Steuervorteile, das hat es schon gegeben. Aber was steckt sonst hinter diesen Zahlen?
Ja, erstmal muss man ganz nüchtern feststellen, es gibt keinen chinesischen Elektroautomarkt, der solcher definiert ist, sondern es gibt einen New Energy Vehicles Markt. Und dazu gehören Batterieelektrofahrzeuge, also BEV, Plug-in-Hybride und auch Range-Extender-Fahrzeuge, also die Stufe darunter noch. Also unter dem Elektrofahrzeug. Das heißt im Klartext, die haben ganz, und es gehören auch Fahrzeuge dazu mit synthetischen Kraftstoffen oder Wasserstoff. Das heißt, die Chinesen haben gar nicht diese Technologiefixierung auf die Batterie-Elektromobilität. Und das ist auch der Grund, weshalb einige andere Autohersteller, die technologieoffen sind, da jetzt, sag ich mal, besser von profitiert haben als deutsche Autohersteller, die sich doch sehr auf den batterieelektrischen Markt fokussiert haben. Es gibt natürlich einen Markt für billige Elektroautos, den decken die chinesischen Autohersteller bei sich jetzt selber gut ab. Der chinesische Kunde hat, wenn er denn nicht der Premium-Kunde ist, der Markt ist ja vor allen Dingen gewachsen im Nicht-Premium-Segment in China, der hat auch andere Kundenanforderungen. Da geht es wesentlich um Software, um Assistenzsysteme, um Bildschirmkonzepte, KI-Funktionen. Und es geht weniger um Fahrwerksabstimmung, Langzeitqualität, Fahrerlebnis. Da meine ich ja die Domäne der deutschen Autohersteller.
Durch diese gigantische Urbanisierung, die natürlich in China erfolgt, sind die Anforderungen und die Geschmäcker der Menschen ja komplett anders. Das Auto wird kaum jemals schneller als 80 km/h fahren. Dem sind andere Dinge wichtig als hier zum Beispiel in Europa. Nur ein Markt mit 1,4 Milliarden Menschen und seinen Stückzahlen dominiert natürlich den Geschmack vom Rest der Welt, auch wenn das bei uns hier anders aussieht. Wie schaut denn das? Also, und jetzt sind dann natürlich diese nicht abgesetzten Autos, E-Autos sind jetzt auch auf dem Weg in Europa. Auch hier wird sich ja der Markt dramatisch verändern. Wie sehen Sie das?
Also ich sehe auf jeden Fall, es gibt einen Wechsel der Kundenanforderungen. Klar, in Metropolen zählen andere Dinge als beispielsweise für Fahrzeuge, die echt genutzt werden für Überlandfahrten. Und da bin ich trotzdem der Meinung, noch ganz positiv, wenn man sich diesen Wettbewerb stellt, dann kann man in diesem Wettbewerb auch mit den Entwicklungstugenden, die wir haben, kann man auch entsprechend reüssieren. Es wird vielleicht nicht so sein, dass man das gleiche Produkt, was in China erfolgreich ist, auch in Europa erfolgreich sein wird. Und da bin ich aber einen ganz entscheidenden Punkt, was mir persönlich auffällt. Viele Produkte deutscher Premium-Hersteller entwickeln sich ein bisschen zum Abklatsch von chinesischen Produkten oder werden entsprechend angepasst. Und dann gefallen sie mir nicht mehr so gut. Und da muss auch ein Autohersteller aufpassen. Wenn er sich jetzt beispielsweise zu sehr an den chinesischen Markt adaptiert, dann verliert er genau das, was eigentlich den Reiz eines europäischen Herstellers ausmacht, dass er nämlich ein europäisches Auto baut und nicht ein chinesisches Auto versucht zu bauen, weil der chinesische Kunde vielleicht ganz bewusst das europäische Auto kauft, weil er die Differenzierung will, aber der große Massenmarkt vielleicht an dem deutschen oder dem europäischen Autohersteller, Premium-Autohersteller vorbeigeht. Das ist dann eben so. Das muss man akzeptieren. Apple hat auch nicht versucht, ein iPhone zu bauen, das billigste Phone der Welt ist und mit den Eigenschaften, sage ich jetzt mal, eines Billigphones. Und Apple hat sich durchgesetzt weltweit in einem Premium-Segment. Und das ist natürlich auch eine Frage von Wettbewerb, den man aufnehmen muss. Man muss eben gewissen Punkten besser sein. Und das wird man nicht, wenn man sich komplett den anderen unterwirft.
Aber man kann jetzt sagen, diese Energiewende oder die Änderung in der Antriebstechnologie war jetzt die große Wende. Ich gehe jetzt nur davon aus, ein Verbrennungsmotor hat ungefähr 1500 Teile ungefähr. Also das war wirklich eine Domäne der hochindustrialisierten Länder, während ein E-Motor ja, glaube ich, nur zwischen 25 und 30 Teile braucht. So, also vielleicht
nur ein bisschen mehr. Es ist vor allen Dingen so, um einen Verbrennungsmotor, das ist ja eine kleine chemische Fabrik in einem Auto, komfortabel und, sage ich jetzt mal, emotional anzupassen, so dass er auch funktioniert. Da brauchen Sie richtiges Know-how, jahrelanges Know-how, Erfahrung in NVH und natürlich auch Fertigungserfahrung. Während ein Elektroauto bauen, das können sehr viele mit sehr wenig Aufwand.
Also jedes Schwellenland kann relativ schnell ein E-Auto bauen. Jetzt kommt natürlich da die große Angst, dass auch der Markt hier dominiert wird von China. Jetzt spricht die ganze, also Deutschland ist jetzt gerade, rüstet sich laut Handelsblatt gerade für einen kommenden Wirtschaftskrieg mit China und man möchte gerne Zölle einführen, Schutzzölle, um die europäische Industrie zu schützen. Wie sehen Sie das? Die Diskussion läuft gerade heiß.
Ja, also es ist natürlich so, generell gibt es ja weltweit keinen freien Handel. Das muss man einfach mal akzeptieren. Auch die Chinesen haben eine Gesetzgebung, die ihren Markt abgeschottet hat, jahrelang abgeschottet hat, indem man eben beispielsweise entsprechende Kooperationen nur ermöglicht hat, wenn die Mehrheit bei chinesischen Eignern liegt. Also es gibt keinen freien Welthandel. Das heißt, die komplette Verzicht auf Zölle und Marktregulierung ist eine Illusion. Aber Zölle sind immer ein Zeichen der Schwäche. Wenn Europa hier einen Handelskrieg mit China anzettelt und das auf der Basis von Zöllen, dann wird es dazu führen, dass man die Wettbewerbsdefizite der deutschen oder der europäischen Autoindustrie sehr viel später erst merken wird. Und das ist ja auch das Problem, was man immer hat. Man muss sich diesem Wettbewerb mit China stellen und ich bin eigentlich ein Gegner von Zöllen, zumindest langfristig. Ob man im Moment, und das muss man an der Stelle vielleicht schon mal sagen, einfach nur die Wettbewerbsbedingungen für die Chinesen erschwert, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Man sollte vielleicht dahin gehen und den deutschen und den europäischen Autoherstellern viel mehr faire Wettbewerbsbedingungen schaffen, indem man beispielsweise in dem Heimatmarkt in Europa den Verbrennungsmotor nicht verbietet oder verunmöglicht und indem man in dem Heimatmarkt Europa, gerade auch Deutschland, den Autoherstellern günstigen Strom ermöglicht. Man muss jetzt nicht hingehen und Kernkraftwerke subventionieren oder Strom subventionieren. Nein, man nimmt einfach das Verbot der Erzeugung von Strom durch Kernenergie weg und zack, haben wir in Deutschland kein Problem mehr mit Stromkosten.
Aber bei uns werden ja die Kühltürme und die Reaktoren in die Luft gejagt. Ne? Das wird also schwierig. Man liest überhaupt von diesen Standortnachteilen, die wir hier haben, kaum ein Wort in der Systempresse. Also das ist wirklich, das ist diese enorm hohen Energiekosten, die Staatsquote, die gigantischen, die Abgabenquoten und so weiter, davon hört man wenig. Ja? Das ist, in China gibt es diese Dinge kaum in dieser Form. Was auch auffällt, ist, dass die Asiaten da immer sehr mit einer langfristigen Perspektive und in einer strategischen agieren, während hier alle paar Jahre die Gesetze geändert werden und die Unternehmen kaum auf Kontinuität oder Sicherheit oder Planungssicherheit vorfinden. Jetzt ist natürlich die nächste, wenn wir schon bei China bleiben, Nachricht war ja, dass von Daimler, glaube ich, bis zu 20% bereits in chinesischer Hand sind. Ja, und das ist, der Streubesitz ist aufgekauft worden. Diese Gefahren bestehen bei VW und bei BMW nicht, weil dort die Politik drinnen ist und auf der anderen Seite bei BMW der Privatanteil hoch ist. Wozu kann das führen im schlimmsten Fall? Oder wo kann die Reise dahin gehen?
Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein chinesisches Unternehmen nichts im Wesentlichen tut gegen die Interessen der Regierung. Also in China gibt es ja keine wirklichen, die größeren Unternehmen sind ja alle mehr oder weniger unter Staatseinfluss oder müssen sich zumindest an staatliche Vorgaben halten. Das heißt, wenn hier ein Anteil eines deutschen Autoherstellers zu 20% bei chinesischen Unternehmen liegt, dann hat die chinesische Regierung natürlich ihren Fuß in der Daimler AG drin. Oder nicht mehr Daimler AG, sondern Mercedes-Benz drin. Denn der chinesische Staat strategisch operiert, so wie er das in der Vergangenheit getan hat, hat er kein Interesse daran, dass die Arbeitsplätze in Deutschland beispielsweise weiter erhalten werden, sondern hat er natürlich ein Interesse daran, dass Know-how, Markenimage, Produktionsanlagen auch tatsächlich zum Wohle Chinas eingesetzt werden. Und wenn das kommt, es gibt übrigens keinen anderen großen Aktionär bei Mercedes-Benz, muss man sich auch mal vor Augen führen, also in der Größenordnung, ist es eben dann der chinesische Staat mit Einfluss. Und da muss man dann nüchtern realisieren, das funktioniert mit einer hervorragenden Wirtschaftsstrategie. China hat für sich oder die chinesische Regierung hat entschieden, sie möchte Weltmarktführer in der Autoindustrie werden. Das kann ich Ihnen Chinesen nicht vorwerfen. Das ist einfach so, das ist richtig. Wir müssen uns vielmehr fragen, warum haben wir diesen Anspruch aufgegeben als Deutschland, als Europa? Wir sollten eigentlich alles daran setzen, dass wir auch unsere Industrie erhalten. Und ich habe jetzt nichts dagegen, dass chinesische Unternehmen 20% Anteil an Mercedes haben. Aber die 80%, um die sollten wir uns kümmern.
Ja, und was hier passiert, also das, man kriege den Eindruck, dass hier, also wenn China alles tut, um Land und Leute zu stärken und auf dem internationalen Markt erfolgreich zu machen, dann wird ja hier fast ein gegenteiliger Weg beschritten, wenn man sich das anschaut, die Bürokratiehürden etc. Sie haben zuerst die synthetischen Kraftstoffe angesprochen, die kaum Interesse finden hier, wo man natürlich Motoren brauchen würde mit hohem Aufwand, die hier gefertigt würden. Wie schaut es denn generell aus? Wird der Strom, wird Wasserstoff bedeutsamer? Werden die synthetischen Antriebe wichtiger? Wo geht's hin? Und zwar weltweit.
Also synthetische Kraftstoffe war ich vielleicht in meiner Ausschreibung oder meiner Formulierung zu allgemein. China hat ja auch synthetische Kraftstoffe in der Gesetzgebung vorgesehen. Wenn der synthetische Kraftstoff ein Benzin- oder Dieselkraftstoff ist, so wie ich das eigentlich, das muss ich präzisieren, so wie ich das eigentlich ansehe, dann wäre das ein ganz regulärer Motor, da brauche ich überhaupt nichts am Auto ändern. Wenn der synthetische Kraftstoff natürlich irgendeine Art von Mischform ist, dass er beispielsweise sogar hinterher Wasserstoff ist, dann erfordert das relativ komplexe Neuentwicklung. Und vor allen Dingen im Falle von Wasserstoff, eine Wasserstoffinfrastruktur. Das sind alles Dinge, die gibt es zwar theoretisch, es gibt den Ingenieurswitz, Wasserstoff war die Technik der Zukunft, Wasserstoff ist die Technik der Zukunft und Wasserstoff wird immer die Technik der Zukunft bleiben. Ich denke, damit habe ich meine Meinung über Wasserstoff klar zum Ausdruck gebracht. Theoretisch geht das, praktisch hat keiner eine Erklärung dafür, wie er die Infrastruktur hinkriegen will. Also Wasserstoff wird es nicht geben. Synthetische Kraftstoffe sind ein Thema, das, wenn ich die Prämisse der CO2-Neutralität und des Verbrennungsmotors, den Erhalt des Verbrennungsmotors beides will, dann komme ich um die nicht rum. Dann sollte ich das machen. Wenn ich tatsächlich glaube, dass Elektromobilität flächendeckend sich in Deutschland und Europa durchsetzt, dann muss ich es nicht machen. Aber da werden wir ja gerade eines Besseren belehrt. Ich fand das sehr spannend, dass es Unternehmen gibt, die technologieoffen an die Thematik rangehen, wie beispielsweise Toyota. Und dann gibt es Unternehmen wie die deutschen Autohersteller, gerade allen voran Volkswagen und Mercedes, die ausgerufen haben, es gibt ein Ende des Verbrennungsmotors. BMW übrigens nicht und die stehen jetzt auch am besten da. Und das ist immer schwierig, wenn ein Unternehmen, das ist aber dann keine politische Entscheidung, wenn ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, zu sehr darauf vertraut, dass die Politik das alles regulieren wird. Und das ist generell natürlich auch ein Fehler. Viele glauben, Politik kann alles regeln. Politik kann nicht alles regeln. Und die Autounternehmen müssen sich auch wappnen für einen Markt, der vielleicht diversifiziert ist. Also ich glaube nicht, dass die Zukunft völlig klar ist. Man muss abwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden.
Noch eine Fußnote zu Toyota. Toyota ist ja fast gegenläufig erfolgreich unterwegs, auch am chinesischen Markt. Die scheinen von diesen Schrumpfungstendenzen überhaupt nicht betroffen zu sein, sondern die haben plus 120% eben dort. Bei den nächsten, also bei Lithium-Ionen-Batterien ist der Zug abgefahren. Bei den nächsten Batterie-Generationen wird es sich weisen. Aber Sie sagen jetzt eigentlich, man wird hier erst aktiv werden, wenn die Leute also lernen durch Schmerz mehr oder weniger.
Ich sehe bei dem Thema Batterie sehe ich ein gesellschaftliches Problem. Ich sage das ganz offen. Elektromobilität funktioniert hervorragend, wenn entweder wie in China ich eine urbane Struktur habe und der Staat regulatorisch praktisch an jeder Ecke eine Ladestation hat. Wenn ich das so mache, wie das in Europa ist, und ich sehr viele Laternenparke habe und die Regulatorik eben nicht so umfassend ist, dann wird es diese Ladeinfrastruktur nicht geben und dann wird das Elektroauto auf über lange Zeit nicht akzeptiert werden von sehr vielen Kunden. Und das hat jetzt gar nichts mit der Batterietechnik zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Leute nicht wollen, dass sie unnötige Lebenszeit an irgendwelchen Ladestationen verbringen. Sie wollen das Auto laden oder eben ganz, ganz schnell laden, wie sie es an der Tankstelle tun. Ich sage da mal einen Vergleich. Ich tanke in 2 Minuten für 1000 Kilometer. Ja, und wenn ich das auch mit dem Elektroauto hinkriege, und das kann ich nicht vorhersagen, ob das in näherer Zukunft der Fall sein wird, wenn ich es auch mit dem Elektroauto hinkriege, dann ist dieses Infrastrukturproblem weg und dann könnte die Akzeptanz von Elektromobilität hoch sein. Komma, für Neuwagen.
Okay, aber so weit sind wir noch lange nicht. Jetzt, ja, der Zeitfaktor wird wahrscheinlich entscheidend sein. Die ganze deutsche Industrie betrifft, werden Unternehmen gezwungen, mehr oder weniger abzuwandern, wie es viele bereits vorexerzieren? Wird man noch genug Zeit haben, um das wirklich in einem Neustart oder neu aufzubauen? Eigentlich, bis jetzt war das Humankapital in Deutschland auch immer ein extremer Erfolgsfaktor. Mittlerweile hauen die besten Köpfe ja eigentlich schon ab.
Ja, da sprechen Sie natürlich ein gesellschaftliches Problem an. Deutschland und auch Europa lebt sich in seiner Luxuswelt, dass man natürlich den Leistungsträgern dieser Gesellschaft beliebig viel abknöpfen kann und dass es keine Reaktion gibt. Ich persönlich kann das auch sagen. Ich habe auch von chinesischen Unternehmen hohe Angebote gekriegt, zu wechseln, nach China zu gehen, noch vor meiner Zeit in der Politik. Und das überlegen sich natürlich viele. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der zunehmend internationalisiert ist. Und in diesem internationalisierten Arbeitsmarkt können Sie nicht einfach dahergehen, wie in Deutschland oder in anderen Ländern Europas, und den Leuten am Ende des Tages 50-60% von ihrem Lohn abnehmen und generell die Löhne nach oben begrenzen. Und das führt dann eben dazu, dass die führenden Köpfe eben gehen. Und das nächste Problem ist natürlich, dass die Lebenshaltungskosten in Europa mittlerweile so hoch sind, unter anderem durch Regulatorik, aber eben auch durch andere Sachen, dass man eben ein guter Mensch sein will, dass die viele Menschen hier nach Europa einlädt, doch mitzufeiern in dieser Party. Und die Leute, die im Grunde genommen im Maschinenraum des Gasthauses arbeiten und den Laden am Laufen halten, die werden immer mehr reguliert und eingeschränkt in ihrem Wohlstand. Und das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, das sind wir jetzt raus aus unserem Thema Autoindustrie. Und dass gute Köpfe abwandern und dass auch generell viele Menschen sich überlegen, nicht mehr in Deutschland ihren Berufsweg zu verbringen oder in Europa, das hat natürlich mit diesen Dingen zu tun. Aber ich sehe das relativ optimistisch für die Zukunft. Ich bin mir sicher, dass sich die Dinge regulieren werden. Und ich denke auch, dass China jetzt auch kein Allheilmittel hat. Und wir wissen alle, auch die Chinesen haben ihre Limitierungen. Und der Wettbewerb, das Rennen ist noch lange nicht entschieden. Nur wir müssen es aufnehmen.
Sie sind es also positiv. Also noch, damit wir Hoffnung geben am Schluss, Sie sind Wirtschaftsminister, neu im Amt und können jetzt schalten und walten, wie Sie wollen. Was werden Sie tun in den ersten 100 Tagen? Also die gröbsten Einschnitte.
Das Erste wäre natürlich, dass wir diese unsinnige Verbote aufheben. Wir brauchen kein Verbrennungsmotorverbot, wir brauchen kein Verbot von synthetischen Kraftstoffen, wir brauchen kein Verbot der Erzeugung von Kernenergie, von Strom durch Kernenergie in Deutschland. Wir heben diese Verbote auf, die uns unnötig strangulieren. Wir heben auch die Lieferkettengesetzgebung insoweit auf, dass wir unseren Unternehmen keinen Nachteil einräumen gegenüber anderen Unternehmen am Weltmarkt. Wir hören auf, uns durch Sanktionen selber Restriktionen zu unterwerfen. Wir machen das, was andere große Länder der Welt auch machen. Wir stellen uns aber dem Wettbewerb. Und wir sagen unserer Bevölkerung hier auch offen und ehrlich, die Party ist vorbei. Der Wohlstand ist vorbei. Wir müssen alle mehr reinlangen, aber wir werden auch dafür entlohnt werden. Und wir müssen vor allen Dingen diese mittelfristigen Anreize schaffen, auch für Unternehmen, Sonderabschreibung, für Rückverlagerung von Arbeitsplätzen nach Deutschland. Das ist ein großes Thema. Wir haben viele hervorragende Unternehmen, die weltweit führend sind, die haben Produktionsanlagen im Ausland. Denen müssen wir klar machen, kommt zurück. Wir sorgen dafür, dass langfristig hier die Wettbewerbsbedingungen angepasst werden, dass die Produktion hier wieder sich lohnt. Holt eure Produktion zurück. Wir werden euch entsprechend dafür Sonderabschreibungen gewährleisten, dass euer Geld, das ihr woanders im Ausland investiert habt, nicht verloren war für eure Bilanz. Und das, denke ich mal, wird der größte Unterschied sein, dass tatsächlich die Produktionskapazität in Deutschland wieder stattfindet, dass wir eine Industrienation bleiben, vielleicht sogar noch wachsen.
Mit offenen Antriebskonzepten.
Natürlich.
Herr Dr. Spaniel, ein sehr hoffnungsvolles Schlusswort. Vielen Dank, war wieder eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Und alles Gute zu Ihnen nach Deutschland. Danke für dieses Gespräch.
Hat Spaß gemacht, Herr Riegler. Vielen Dank.
Dankeschön. Kurzmeldungen aus der Wirtschaft. Mörderischer Produkttest. Seit vergangenem Jahr bietet das Zelensky-Regime im Rahmen des Programms Test in Ukraine westlichen Rüstungskonzernen die Möglichkeit, ihre Produkte wie Drohnen oder KI-gesteuerte Systeme unter realen Kampfbedingungen testen zu lassen. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollen dabei helfen, das Töten zu optimieren. Chinesische E-Trucks 100.000 Euro billiger als die Konkurrenz. Die Nachfrage nach Elektro-LKWs in Deutschland ist bisher überschaubar. Das könnte sich ändern, da sich der chinesische LKW-Hersteller Windrose mittlerweile anschickt, mit Kampfpreisen den europäischen Markt zu erobern. So ist dessen Modell Global E700 inzwischen bereits für 195.000 Euro zu haben und damit um fast 100.000 Euro billiger als das Spitzenmodell von Mercedes. Bosch schließt Forschungslabore in Israel. Bosch schließt seine beiden KI-Forschungslabore in Tel Aviv und Haifa. Forschungschef Udo Martin Gomez sagte, dass sich vor Ort keine wirtschaftlich tragbaren Optionen ergeben hätten und man sich daher strategisch anders ausrichten werde. Vermutet wird, dass Bosch seine KI-Forschung in den USA oder China fortsetzen wird. Darüber hinaus bleibt das Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern weiterhin in Israel präsent. Peter Thiel nach Argentinien übersiedelt? Der umstrittene Tech-Milliardär Peter Thiel hat Kalifornien verlassen und plant angeblich, sich in Argentinien niederzulassen. Über seine Beweggründe wird heftig spekuliert. Hat sich der Förderer mit dem US-Präsidenten überworfen oder will er einfach Steuern sparen? Für Unruhe sorgt das Gerücht, dass der Palantir-Mitbegründer die USA aus Sicherheitsgründen verlässt. Was weiß Peter Thiel? Fragen die Medien. Japaner investieren 75 Milliarden Euro in französische KI. Sagenhafte 75 Milliarden Euro will die japanische Softbank in den Ausbau der KI-Infrastruktur in Frankreich investieren. Deutschland geht hingegen leer aus. Grund dafür seien die deutschen Energieprobleme. So Telekom-Chef Tim Höttges. Um schwierige Zeiten zu überstehen, ist es wichtig, sich in mehrerlei Hinsicht zu wappnen. Physische, finanzielle, soziale und spirituelle Resilienz, also Widerstandskraft, müssen so stark wie möglich sein. Think and Grow Rich, also denke nach und werde reich, von Napoleon Hill, gilt als eines der einflussreichsten Erfolgsbücher des 20. Jahrhunderts. Unser heutiger Buchtipp. Es erschien erstmals 1937, mitten in der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise und versucht zu erklären, warum manche Menschen außergewöhnlichen wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg erreichen, während andere trotz Talent scheitern. Hill hat über viele Jahre die erfolgreichsten Persönlichkeiten seiner Zeit studiert und interviewt, darunter Industrielle wie Andrew Carnegie, Henry Ford oder Thomas Edison. Aus diesen Beobachtungen entwickelte er eine Art Philosophie des Erfolgs. Im Zentrum des Buches steht die Idee, dass Erfolg nicht zufällig entsteht, sondern das Ergebnis bestimmter geistiger, innerer Einstellungen und konsequenter Handlungen ist. Einer der bekanntesten Grundsätze lautet, ein klar definiertes Ziel ist der Ausgangspunkt jedes Erfolgs. Nona, logisch, aber kaum praktiziert. Wer nicht weiß, was er will, kann es auch nicht werden oder erreichen. Hill betont immer wieder die Macht des brennenden Verlangens, also eines intensiven inneren Wunsches, ein bestimmtes Ziel unbedingt erreichen zu wollen. Reiner Wunsch oder Hoffnung alleine reichen seiner Ansicht nach nicht aus. Entscheidend ist die Verbindung aus Zielklarheit, Selbstvertrauen, Ausdauer, Disziplin und konkreter Planung. Ein weiterer zentraler Gedanke ist die sogenannte Autosuggestion. Damit meint Hill die bewusste Beeinflussung des eigenen Denkens durch ständige Wiederholung positiver Überzeugungen und Ziele. Heute würde man teilweise von mentalem Training oder Selbstprogrammierung sprechen. Wer seine Gedanken nicht kontrolliert, den kontrollieren seine Gedanken. Auch ein ganz klarer Satz. Wer immer jammert, dass er ja arm und krank ist und es nie schaffen wird, der wird auch garantiert arm und krank bleiben und es garantiert zu nichts bringen. In 13 Kapiteln wird sehr gut strukturiert der Weg zu einer neuen inneren Einstellung vorgelegt. Die eigenen Schwächen sieht man hier brutal und schonungslos aufgedeckt und wird gleichzeitig mit hervorragenden Möglichkeiten ausgestattet, sie auszumerzen, Selbstvertrauen aufzubauen, Ängste zu bekämpfen. Interessant ist, dass Hill Erfolg nicht primär als Frage der Herkunft oder Ausbildung sieht, sondern stark mit innerer Haltung verbindet. Viele spätere Motivations- und Trainingsbücher, auch im Spitzensport, greifen auf dieses Werk zurück. Große Veränderungen beginnen oft im eigenen Denken. Wir von Auf 1 wollen trotz unserer schweren Themen Hoffnung machen. Das ist vielleicht ein Weg dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Wirtschaft auf 1.